Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wir wollen uns heute aus gegebenem Anlass anfangen zu beschäftigen mit Psalm 91. Wir haben den letztes Mal ja schon gelesen und wir wollen jetzt in diesen Wochen und Monaten, die ja wahrscheinlich auf uns zukommen, wollen wir durch diesen Psalm gehen. Schlagt also gerne auf zu Psalm 91, Verse 1 und 2. Psalm 91, ich lese uns Verse 1 und 2. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Unser Herr, du allmächtiger Gott, wir bitten dich, dass du uns nun segnest durch dein Wort, dass du wirken mögest durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort verstehen und dass wir dein Wort von ganzem Herzen glauben und dass wir tun werden, auch in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten, was dein Wort sagt, dass wir großen Trost haben. Ja, so segne uns nun durch dein Wort. Wir beten es in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Ja, Geliebte, wir leben in besonderen Zeiten. Die Kanzlerin hat in ihrer Ansprache an die Nationen erklärt, dass wir es mit der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hätten. Und so handeln die Regierungen der Welt auch. Man hat das Gefühl, dass die Politik und die Medien und einige Experten es sich zur Hauptaufgabe gemacht haben, auch den Letzten noch in Angst und Panik zu versetzen. Täglich werden immer schlimmere Bilder gezeigt und immer schlimmere Zahlen genannt und immer schlimmere Maßnahmen ergriffen. Und es werden keine Worte des Trostes oder des Friedens gesprochen, sondern immer nur noch mehr Panik. Und damit es auch den erreicht, der die Nachrichten schon gar nicht mehr liest oder hört, fahren jetzt Streifenwagen durch unsere Straßen und warnen uns über Lautsprecher, die Situation ernst zu nehmen und unser Haus nicht zu verlassen. Und das zeigt Wirkung. Neue Umfragen zeigen, dass viel mehr Menschen Angst haben vor dem Coronavirus und vor dem, was noch kommen mag, als noch vor einigen Tagen. Und wer immer noch nicht genug Angst hat und das nicht genug zeigt, dem wird vorgeworfen, er sei unvernünftig und seinetwegen müsse man noch härtere Maßnahmen ergreifen und den Menschen noch mehr Freiheiten nehmen. Und es spricht für sich, dass die Regierungen und die Medien und die Experten die Menschen nicht dazu aufrufen, in die Kirchen zu laufen und Gott um Gnade anzuflehen und dass die Streifenwagen nicht dazu aufrufen, Buße zu tun, sondern dass als eine der ersten Maßnahmen Gottesdienste verboten werden. Und das in unserem Land, dem Land der Reformation. Das wäre unvorstellbar gewesen, eigentlich noch vor wenigen Wochen. Und in diesem Sinne ist diese gegenwärtige Krise tatsächlich noch viel schlimmer als der Zweite Weltkrieg oder der Erste Weltkrieg oder die Pest oder die Cholera. Denn soweit ich weiß, wurde den Menschen in unserem Land niemals zuvor flächendeckend verboten, Gottesdienst zu feiern. Dabei sagt Gott ausdrücklich in 2. Chroniker 7: Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und so offenbart diese Krise, dass das eigentliche Problem der Menschen nicht ein kleines Virus ist, sondern ihr Unglaube und ihre Gottlosigkeit. Sie fürchten ein Virus, das den Leib zu töten vermag, aber nicht den, der das Virus gemacht hat und der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und sie rufen ihn nicht an. Und weil sie Gott nicht fürchten, leben sie in Furcht vor einem winzigen Virus, in Todesfurcht und zu Recht. Denn sie haben nichts als dieses Leben. Und wenn dieses Virus sie tatsächlich töten sollte, gehen sie in das ewige Verderben der Hölle. Die Angst der Gottlosen ist also verständlich und sie ist berechtigt. Aber wie soll das bei uns sein, die wir Gott fürchten? Nun, dieser Psalm gibt die Antwort darauf. Und es geht in diesem Psalm tatsächlich um unsere Situation. Der Psalm spricht ausdrücklich in den Versen 4 dann von der Pest, die im Finstern umgeht, und von der Seuche, die am Mittag verwüstet. Er spricht davon, dass 1000 fallen, sterben an unserer Seite und 10.000 an unserer Rechten. Dieser Psalm ist gemacht für Christen, die sich in Situationen befinden wie der unseren und noch in viel schlimmeren. Situationen, wo tatsächlich Seuchen verwüsten und massenhaft Menschen töten. Dieser Psalm gibt Gottes Antwort auf die Frage, wie ein Christ mit solchen Situationen der größten Not umgehen soll, wenn alle um ihn herum in Angst und Panik verfallen und selbst wenn viele sterben. Und was ist denn die Antwort Gottes in diesem Psalm? Nun, dieser Psalm ist natürlich voller Tröstungen. Spurgeon sagte, dass es keinen tröstlicheren Psalm gibt als diesen. Und er erzählt weiter: Ein deutscher Arzt pflegte diesen Psalm als das beste Schutzmittel in Cholera-Zeiten zu empfehlen. Er ist auch in der Tat eine himmlische Arznei gegen Pest und Plagen. Wer in dem Geiste dieses Psalms einhergehen kann, darf furchtlos sein, selbst wenn unsere Städte, wie einst London, wieder Pesthöhlen werden und die Friedhöfe die Leichen nicht fassen sollten. Was glaubte dieser deutsche Arzt, von dem Spurgeon erzählt, vor ungefähr 150 Jahren, was das beste Schutzmittel gegen Seuchen sei, die vielfach, tausendfach tödlicher waren als das Coronavirus? Und das beste Schutzmittel ist dieser Psalm. Was glaubt man heute, 150 Jahre später in Deutschland, was das beste Schutzmittel gegen Seuchen sei? Die Verkündigung von Gottes Wort im Gottesdienst zu verbieten. Nun, Spurgeon machte nicht nur fromme Worte, er hatte die Kraft dieses Psalms selbst erlebt. Er schreibt: Im Jahr 1854, als ich noch kaum ein Jahr in London war, wurde die Gegend, in welcher ich wirkte, von der asiatischen Cholera heimgesucht. Und meine Gemeinde litt schwer unter der verheerenden Seuche. Eine Familie nach der anderen rief mich an das Lager der von der schrecklichen Krankheit Ergriffenen, und beinahe jeden Tag hatte ich am Grabe zu stehen. Mit jugendlichem Eifer gab ich mich den Besuchen der Kranken hin, und aus allen Teilen des Stadtbezirkes sandten Leute jeden Standes und Religionsbekenntnisses nach mir. Nach und nach aber wurde ich müde und matt an Leib und Seele. Meine Freunde schienen einer nach dem anderen dahin zu sinken. Und ich fühlte oder bildete mir ein, dass auch ich im Begriff war zu erkranken, wie so viele um mich her. Noch ein wenig Arbeitens und Leidens hätte mich dahingestreckt, wie die übrigen. Meine Last wurde mir zu schwer, als dass ich sie noch länger hätte tragen können. Ich war ganz nahe daran, ihr zu unterliegen. Da fügte es Gott eines Tages, als ich traurigen Herzens von einer Beerdigung heimkehrte, dass mein Blick auf ein Blatt Papier fiel, das an dem Fenster eines Schuhmacherladens in der Doverstraße befestigt war. Die Neugierde trieb mich zu sehen, was darauf geschrieben stehe, denn es sah nicht aus wie eine Geschäftsanzeige, die es auch in der Tat nicht war. Vielmehr stand in fester, deutlicher Handschrift darauf zu lesen: Der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Diese Worte schlugen bei mir ein. Ich konnte sie mir sogleich im Glauben aneignen und fühlte mich reich, erquickt und völlig sicher, ja, mit Unsterblichkeit gegürtet. Ich konnte mit ruhigem Gemüte fortfahren, die Sterbenden zu besuchen. Ich fühlte keine Furcht mehr und litt keinen Schaden. Dankerfüllten Herzens preise ich das Walten der göttlichen Vorsehung, durch welche jener Geschäftsmann veranlasst wurde, die Bibelworte an seinem Fenster anzubringen. Und bei der Erinnerung an die wunderbare Wirkung, welche sie auf mein Gemüt hatten, bete ich den Herrn, meinen Gott, an. Nun möge der Herr diesen Psalm über die nächsten Wochen und Monate hinweg gebrauchen, um auch uns so zu trösten und zu stärken, dass wir mit dankerfülltem Herzen unseren Gott anbeten, auch in Angesicht von Krankheit und Tod. Lasst uns also nun die ersten Worte dieses Psalms betrachten und lasst uns zuerst fragen, für wen gilt dieser Psalm überhaupt? Das ist mein erster Punkt. Für wen gilt dieser Psalm? Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Von wem spricht dieser Psalm? Wer im Schutz des Höchsten wohnt. Dieser Psalm ist kein Trost für alle Menschen. Dieser Psalm ist nur für die, die im Schutz des Höchsten wohnen. Das Wort, das hier mit Schutz übersetzt wird, meint wörtlich eigentlich Versteck, ein Geheimversteck. Dieser Psalm spricht also von Menschen, die sich verstecken. Es geht nicht um Menschen, die leichtfertig und überheblich meinen, ihm könne schon nichts passieren. Es geht um Menschen, die wissen, dass ihnen sehr wohl etwas passieren kann. Und die deswegen nicht an sich selbst glauben und ihre eigene Kraft, sondern die deswegen fliehen vor der Gefahr, die sich in Sicherheit bringen, die sich verstecken, die sich verkriechen. Aber sie verkriechen sich nicht in ihrem Zuhause und verlassen das Haus nicht mehr. Sie verkriechen sich bei Gott. Er ist ihr Geheimversteck, ihre Zuflucht, ihr Bergungsort in Gefahr. Aber der Psalm spricht auch nicht nur von Menschen, die nur mal bei besonderen Bedrohungen zu Gott fliehen. Es heißt, wer im Schutz des Höchsten wohnt. Bevor man damit angefangen hat, Gottesdienste zu verbieten, waren die Kirchen in Zeiten der Not rappelvoll, sodass man keinen Platz mehr bekam und sogar vor der Tür noch Menschenmassen standen. Ob in Zeiten der Krankheit oder des Krieges. Aber nicht alle von den Menschen, die damals in die Kirchen strömten, nicht alle wohnten im Schutz des Höchsten. Viele waren nur zu Besuch, nur auf der Durchreise. Und sobald die Gefahr vorbei war, verließen sie ihr Versteck bei Gott wieder und wohnten wieder in ihrem eigentlichen Zuhause in der Welt. Für solche Menschen gibt es in diesem Psalm keine Verheißungen, keine Tröstungen, sondern nur für Menschen, die wohnen im Geheimversteck des Höchsten, die beständig bleiben bei Gott, die bei ihm zu Hause sind, nicht nur in Zeiten der Not, die jeden Tag vertraute Gemeinschaft mit Gott haben und sich bei ihm bergen in guten wie in schlechten Zeiten, die ihre Sicherheit beständig bei dem Höchsten suchen, die sich nicht zufrieden geben mit den Sicherheitsstandards dieser Welt, die ihre Hoffnung nicht setzen auf Regierungen und Isolationsmaßnahmen und Hygienevorschriften, sondern die wissen, ihre Hilfe steht beim Herrn. Und es ist sehr klug, so zu handeln. Denn hier heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt. Gott ist der Höchste. Wer steht über dem Höchsten? Gar nichts. Er ist der Höchste, der über alles Erhabene, der Schöpfer aller Dinge, der Herr aller Dinge. Er steht weit über aller Gefahr und über allen Feinden. Er überragt jede bedrohliche Macht bei weitem. Nichts und niemand kann uns wahren Schutz bieten als allein der Höchste. Und er kann uns schützen vor allem. Das Coronavirus? Er hat es gemacht. Und er hat bestimmt, dass es nun über uns kommt. Die Menschen, die uns verbieten, Gottesdienst zu feiern, er hat sie gemacht und er hat sie eingesetzt in ihre Positionen. Sie alle, Viren und Menschen und was alles ist, sie sind wie Staub vor ihm und er spricht ein Wort und sie alle kehren zurück zum Staub. Gott ist der Höchste. Es ist ihm ein leichtes, auch dich wie in einem Geheimversteck zu verbergen, sodass kein Übel dich finden kann. Dich zu schützen, sodass keine Gefahr sich dir nahen kann. Welche krassen und nie dagewesenen Maßnahmen ergreifen verzweifelt die Regierungen dieser Welt, um sich zu schützen vor diesem winzigen Tierchen? Alle Schutzmaßnahmen der Welt sind wertlos. Jesus sagt, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Das heißt, wenn Gott will, dass du stirbst, dann stirbst du. An einem Virus oder auf dem Weg zum Einkaufen oder in deinem Bett. Du kannst noch so viele Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und selbst wenn Gottes Vorsehung, wenn in Gottes Vorsehung die Schutzmaßnahmen der Menschen mit dazu beitragen, dass einige von ihnen überleben, was wird es ihnen bringen? Sie werden sich selbst auf die Schulter klopfen und sich gratulieren für ihr gutes Krisenmanagement und werden nicht einen Gedanken verschwenden an Gottes Erbarmen, dass es in Wirklichkeit war, dass sie verschont hat. Und so wird ihr Gericht nur größer. Wie wir gelesen haben in Offenbarung 16, wo es heißt, dass sie nicht Buße tun, sondern den lästern, der die Macht hat über all diese Plagen. Und wie es weiter heißt, und wie wir gerade gelesen haben, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und in Offenbarung 9 heißt es, und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen. Und so, was bringt es den Menschen, wenn sie das Coronavirus überleben und doch nicht Buße tun? Wie Jesus sagt in Lukas 9, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Alles, was die Menschen erreichen können, ist, ihr Leben hier vielleicht zu retten. Und auch das nur, wenn Gottes will. Aber wahrer Schutz ist nur bei dem Höchsten, nur bei Gott. Er allein vermag dich wirklich zu schützen vor allen Gefahren und dich davor zu retten, dein Leben ewig zu verlieren. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, für die ist dieser Psalm geschrieben. Was erleben nun die Menschen, die so wohnen im Schutz des Höchsten? Das ist mein zweiter Punkt, die zweite Frage. Was erleben die Menschen, die wirklich wohnen im Schutz des Höchsten? Noch einmal Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wer also so im Geheimversteck des Höchsten wohnt, der bleibt unter seinem Schatten. Dieses Bild vom Schatten bezieht sich auf einen Vogel, der seine Flügel über seine Brut ausbreitet und sie so verbirgt und schützt vor der Gefahr. Wir sehen das, wenn wir in Vers 4 schauen, denn da heißt es, mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Dieses Bild wird immer wieder gebraucht in dem Psalm. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Psalm 17. Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel. Psalm 36. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügel Schatten. Psalm 57. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele, im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Psalm 61. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Und Psalm 63. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Auch Jesus benutzt dieses Bild, wenn er sagt in Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. So wie eine Henne ihre Küken verbirgt im Schatten ihrer Flügel und sie schützt vor der Gefahr. So liebevoll und so fürsorglich birgt und schützt Gott die, die bei ihm wohnen. Er schenkt ihnen seine Gnade und seine Hilfe, bis das Verderben vorübergezogen ist und sie können jubeln im Schatten seiner Flügel. Und wiederum ist es klug, so zu handeln, denn hier heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Gott ist der Allmächtige. Wer ist mächtiger als der Allmächtige? Ja, nichts und niemand. Was gibt es, was der Allmächtige nicht tun könnte? Gar nichts. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der Herrscher. Er tut, was immer er will. Er ist von gewaltiger Größe und kein Ding ist ihm unmöglich. Da ist nichts und niemand, der stärker wäre als er. Er ist der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Wenn du im Schutz des Höchsten wohnst und der Allmächtige dich unter seine gewaltigen Flügel nimmt, dann bist du vor allem und jedem vollkommen sicher vor dem kleinsten Virus und der größten Regierung und allem, was noch kommen mag. Das heißt nicht, dass dir niemals etwas passieren kann, dass du niemals krank werden könntest oder niemals sterben könntest. Das sagt der Psalm selbst, denn in Vers 15 sagt Gott dann, ich bin bei ihm in der Not. Also offensichtlich kann uns sehr wohl Not treffen. Aber selbst wenn dich Not trifft, selbst wenn dir etwas zustößt, weißt du, du bist unter dem Schutzschatten des Allmächtigen und diese Not, sie ist nicht zu deinem Verderben. Das Verderben wird an dir vorüberziehen. In Vers 10 in seinem Psalm heißt es, so begegnet dir kein Unglück. Siehst du, wenn du unter dem Schatten des Allmächtigen bist, dann mag dir manches widerfahren. Aber es wird kein Unglück sein. Sondern dein liebender Vater, der dich schützt, wie eine Henne ihre Küken, hat es gewollt, damit es dir zum Besten dient, zu deinem ewigen Heil. Ja, die Plagen sind die Vergeltung Gottes an den Gottlosen, aber sie sind nicht die Vergeltung an seinen Kindern. Sie dienen zu ihrem Frieden, zu ihrer Verherrlichung, zu ihrer Christusähnlichkeit, zu ihrem ewigen Heil. Wenn du im Schatten des Allmächtigen bleibst, wird sich keine Plage, kein Unglück dir nahen. Nun, wenn wir das nun gehört haben und wenn wir das glauben, wie sollten wir denn reagieren? Wie solltest du reagieren auf diese Wahrheit? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wie solltest du auf diese Wahrheit reagieren? Vers 2. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, heißt es, der sage zum Herrn. Also wer so beim Höchsten wohnt und in seinem Schatten bleibt, der sage zum Herrn. Also wenn du diese Wahrheit, dass der im Schutz des Höchsten wohnt, im Schatten des Allmächtigen bleibt, wenn du diese Wahrheit kennst und glaubst, wie sollst du dann darauf reagieren? Ja, wenn du aus Gnaden zu denen gehörst, die beim Höchsten wohnen dürfen und die unter dem Schutz und Schatten des Allmächtigen stehen, was solltest du dann tun? Du solltest dieses Wissen in die Tat umsetzen. Du sollst das nicht nur wissen, sondern du sollst wirklich das glauben und dann und entsprechend handeln. Du sollst sagen zum Herrn, du sollst rufen, du sollst beten zu Gott, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Hier taucht ein dritter Titel Gottes auf. Wir hatten schon der Höchste und der Allmächtige und jetzt steht hier der Herr. Herr in Großbuchstaben steht für das hebräische Tetragrammaton. Die vier Buchstaben J-H-W-H, Yahweh. Das bedeutet, ich bin. Gott ist der Ich Bin. Er ist das Leben. Er ist der Schöpfer aller Dinge und nichts existiert ohne ihn. Er ist der, der da war und der da ist und der da kommt, der allein Unsterblichkeit hat und der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie es heißt im Psalm 90, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Zu ihm, dem Herrn, sollen wir sprechen, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott. Welch ein Wunder der Gnade Gottes, dass wir so etwas Anmaßendes überhaupt sagen dürfen, ja, dass wir es sagen sollen. Begreifst du, wer es ist, der für uns kämpft? Oh, mögen mächtige Leute gegen uns kämpfen, aber für uns kämpft der Höchste, der Allmächtige, der Ewige, von dem jeder und die alles sein Leben überhaupt hat und seine Existenz. Niemand ist ihm gleich an Macht und Stärke und Herrlichkeit. Wenn Gott für uns ist, wer oder was ist gegen uns? Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Keine Verfolgung, keine Not, kein Hunger, überhaupt nichts. Auch nicht der Tod. Und so bitte ich dich, jeden Einzelnen von euch, mit der Schrift, sprich doch zu diesem Gott meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott. Sprich nicht nur allgemein über Gott. Nein, sprich zu ihm, sprich mit ihm. Sage zu ihm ganz persönlich, für dich, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott. Du bist meine Zuflucht, du allein. Mein Unterschlupf, mein Versteck, mein Bergungsort, du allein schützt mich vor aller Gefahr. Du bist meine Burg, du allein, mein sicherer Hort, meine Festung auf einem Felsen, mein Bollwerk, der mich schützt. Du allein verteidigst mich gegen jeden Feind und niemand kann mich erreichen. Du bist mein Gott, du allein, auf dich allein vertraue ich, zu dir allein fliehe ich in aller Angst und Not. Du bist der Ort, an dem ich sicher bin, die Burg, die niemand einnehmen kann. Dieses reicht nicht zu sagen, Gott ist ein Schutz für die Gläubigen. Nein, du musst sagen, ich vertraue auf ihn. Hast du gerade Angst in dieser Krise? Hast du Angst, krank zu werden? Hast du Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren? Hast du Angst, was die Zukunft bringen wird? Ob du in den nächsten Monaten immer Essen und Trinken haben wirst? Ob du nach diesen Monaten noch einen Arbeitsplatz haben wirst? Ob es noch Geschäfte geben wird, in denen man einkaufen kann? Nun, diese Sorgen, diese Ängste, die sind verständlich. Aber Jesus sagt, es ist Kleinglaube. Jesus spricht in Matthäus 6, so seid nun nicht besorgt. Indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ihr sollt euch nicht mal Sorgen machen, wenn ihr nicht wisst, was ihr morgen essen oder trinken werdet. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und in Lukas 12 fügt noch hinzu, und seid nicht in Unruhe. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Was sollen wir in Unruhe sein? Was sollen wir uns fürchten? Unser Vater hat uns das Reich gegeben. Bist du in Unruhe? Fürchtest du dich? Sprichst du vielleicht, was soll ich essen oder was soll ich trinken oder was soll ich anziehen? Hör auf, so zu sprechen. Stattdessen sprich zum Herrn, dem Höchsten, dem Allmächtigen, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Ich vertraue auf ihn. Sprich so, bis du es glaubst, bis eine Realität ist in deinem Leben. Das bedeutet es, im Schutz des Höchsten zu wohnen. Erstens, dir beständig die Wahrheit vor Augen zu führen, dass Gott die schützt im Schatten seiner Flügel, die bei ihm wohnen und dass sie vollkommen sicher sind. Und zweitens, dass du dann auch das tust, indem du beständig im Gebet zu ihm fliehst, dich bei ihm bürgst und zu ihm rufst, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich und ich werde mich nicht fürchten. Und wenn es dir schwerfällt, so zu sprechen, weil die Welt dir Angst macht, dann flehe zu Gott, dass er dir das Vertrauen und den Glauben stärkt. Er kann es tun. Er hat es getan bei Tausenden und Abertausenden von unseren Geschwistern in Situationen, die viel, viel schlimmer waren als unsere. Siehst du, Jesus ist gestorben, damit du keine Angst mehr haben musst. Denn er hat alle deine Feinde besiegt, von denen du Angst haben könntest. In Hebräer 2 heißt es, dass Jesus Mensch geworden ist, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus ist gekommen, er ist Mensch geworden und er ist gestorben, um dich zu befreien von aller Furcht, sogar von der Todesfurcht, durch die du dein ganzes Leben lang der Knechtschaft und Sklaverei unterworfen warst. Sehen wir das nicht, wie die Menschen reagieren? Sie sind Sklaven ihrer eigenen Todesangst. Wie oft sagt Jesus aber zu uns, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Du brauchst dich vor nichts und niemanden zu fürchten, ja nicht einmal vor dem Tod. Denn Jesus hat den Tod und den Teufel, der die Macht des Todes hat, besiegt. Und Gott, der Höchste, der Allmächtige, der Ewige, ist nun dein Schutz. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Tod bereits überwunden. Du bist bereits auferstanden mit Jesus. Denn dann ist Sterben dein Gewinn. Und du brauchst dich davon nicht zu fürchten, weil du weißt, Christus wird dich auferwecken am letzten Tag. Und deshalb kannst du Lust haben, abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Versteht ihr, wir brauchen nicht mal den Tod zu fürchten, wir können uns freuen auf unseren Tod. Denn es heißt, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir sollten Angst haben vor dem Tod, wir können uns freuen auf unseren Tod, denn wir sind glückselig, wenn wir im Herrn sterben. Denn wir gehen ein in unsere Ruhe, wir gehen ein zu unserem Herrn. Wenn also in dieser Zeit dein Gottvertrauen, dein Glaube besonders geprüft wird, weil die Welt dir Angst macht und sagt, dass du dich fürchten sollst und dass du zu Hause bleiben sollst und dass du nicht auf Gott vertrauen sollst und dass du ihm keinen Gottesdienst feiern sollst, sondern dass du auf menschliche Maßnahmen, auf Geschäftsschließungen und Ausgangssperren und Gottesdienstverbote hoffen sollst, dann führe dir vor Augen, dass Jesus, der Heilige, für dich gestorben ist, damit du dich nicht mehr zu fürchten brauchst. Und dass der Höchste dich birgt und der Allmächtige dich schützt im Schatten seiner Flügel. Und dann sprich zu Gott, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Und dann werden auch andere sehen, dass du furchtlos bist und eine Hoffnung hast, die in den Himmeln aufbewahrt ist. Und sie werden Rechenschaft von dir fordern über die Hoffnung, die in dir ist. Sie werden fragen, wie kann es sein, dass du dich nicht fürchtest? Nun, vielleicht werden einige einfach sagen, du bist unvernünftig. Aber vielleicht werden einige fragen, was ist das mit dir, dass du dich nicht fürchtest? Und dann kannst du ein Zeugnis sein für deinen Herrn und Gott. Und du kannst so vielleicht doch noch den einen oder anderen aus dem Feuer reißen und zu Christus führen. Dass er vielleicht doch aufhört, Gott zu lästern wegen der Seuchen und Plagen und Buße tut. Denn in Zeiten, in denen die Menschen konfrontiert sind mit ihrer Angst und ihrer Sterblichkeit, kann Gott Großes wirken. Und er hat es schon immer getan. Ja, die Kirchen waren immer voll und viele sind wieder gegangen, aber einige sind auch geblieben. Als es im Römischen Reich eine große Seuche gab, bei der Millionen starben, weitaus schlimmer als das, was wir jetzt erleben, da konnten die Christen zeigen, welche eine Hoffnung in ihnen ist. Und wozu führte das? Nun, vor dieser Seuche gab es im Römischen Reich ungefähr 45.000 Christen und nach dieser Seuche waren es über 1 Million. Nutze diese Zeit. Nicht um dich zu sorgen, dir Gedanken zu machen, was wohl noch kommen wird, sondern nutze diese Zeit, um ein mächtiges Zeugnis zu sein für deinen Herrn in Furchtlosigkeit und Hoffnung, ja und sogar in Jubel und in Freude im Heiligen Geist und Vertrauen auf deinen Gott, den Höchsten, den Allmächtigen, den Herrn. Ich will schließen mit Sprüche 3. Dort heißt es ab Vers 5: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Gepriesen sei Gott, der Höchste, der Allmächtige, der Ewige, unsere Zuflucht und unsere Burg, unser Gott, auf den wir vertrauen. Und gepriesen sei sein Sohn, Jesus Christus, der uns rettet aus aller Angst und aller Not, unser Herr und Gott. Amen.
Amen. Amen.